Lebenshilfe. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich. Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Maria, nun zur Sendung Lebenshilfe. Aus dem Studio in Wien begrüßt Sie Gabi Weindlmeier. Heute ist der große Festtag der heiligen Teresa von Avila. Wir feiern am heutigen 15. Oktober den 500. Geburtstag dieser Heiligen. Teresa von Avila ist auch die Jahrespatronin von Radio Maria Österreich. Täglich in der Früh und auch am Abend hören Sie hier bei Radio Maria in der geistlichen Lesung ausgewählte Texte von ihr. Auch in der Sendereihe ABC der Heiligen beschäftigen wir uns in diesem Jahr ausführlich mit Teresa. Seit vergangener Woche ist diese Heilige auch Thema in der Sendereihe Lebenshilfe. Es spricht darüber zu uns Dr. Reinhard Bichler, er ist Theologe und Psychotherapeut. Ja, und er behandelt die psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila. Heute bespricht er die zweite Wohnung dieser inneren Burg und so darf ich nun sehr herzlich Dr. Reinhard Bichler begrüßen. Grüß Gott.
Ja, einen schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Gabi. Ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam eine Stunde verbringen. Noch dazu eben an diesem großartigen Festtag. 501 Jahre ist sie nun alt. Und das, mit dem heutigen Tag geht das große Jubiläumsjahr zu Ende. Aber weil die Teresa so wichtig ist, haben wir das ganz bewusst so angesetzt, dass jetzt die nächsten Wohnungen auch in den nächsten Wochen weitergeführt werden. Und es soll eben nicht so sein, dass wir jetzt quasi die innere Burg oder die Vida, also ihre Lebensbiografie, wieder ins Regal zurückstellen, sondern die Teresa sollte uns eigentlich ein Leben lang begleiten auf unserem geistlichen Weg und auf unserem Weg der Reifung hinein in das volle Menschsein, aber auch in das volle Christsein. Warum ist die heilige Teresa von Avila so wichtig für uns Christen? Sie war eine ganz zentrale Gegenreformatorin. Also sie hat wirklich wieder viele tausende Menschen wieder den Glauben und das Vertrauen auch in die katholische Kirche damals gegeben. Deshalb eben ist auf die Reformation eben die Gegenreformation gefolgt. Und da war Ignatius von Loyola, Johannes von Kreuz, Teresa von Avila, aber auch zum Beispiel Johannes von Gott wichtig. All diese Menschen damals im ausgehenden Mittelalter, beginnende Neuzeit, haben sich mit ganzer Kraft und mit glühendem Geist eingesetzt für die Beziehung zu Jesus. Also das ist eigentlich das Herausragende. Ja. Es ist eine neue, tiefe Liebe zu Jesus auch durch diese große Bewegung der Gegenreformation wieder aufgebrochen. Und im Herzen der Kirche, im Schoß der Kirche geborgen zu sein, das war diesen Heiligen wichtig. Und so war für die heilige Teresa ganz wichtig, Gottes Gegenwart allen bekannt zu machen und vor allem halt denjenigen, mit denen sie am meisten Kontakt gehabt hat, und das waren eben ihre Mitschwestern. Es waren ja hunderte Schwestern, die damals eingetreten sind, und es war ein riesiger Aufbruch. Es war damals auch ein sozialer Aufstieg, eintreten zu dürfen in einen Orden, weil man war dann versorgt und hat noch die Möglichkeit gehabt, sich eigentlich um sich zu kümmern. Ja, das ist vielleicht heute häufig so, aber früher hast du eigentlich wenig Zeit gehabt, dich um dich selber zu kümmern, weil man hat irgendwie ums tägliche Überleben kämpfen müssen und die Armut war groß und die Arbeit war sehr, sehr schwer und es ist, es haben viele, viele Menschen sehr, sehr wenig gehabt, auch zum Essen und zum Leben. denkt man an den heiligen Ludwig Maria Grinot de Montfort, der war ein bisschen später dann, aber der hat sein ganzes Leben unter einer Stiege gewohnt, ja. Also immerhin innen, nicht außen, aber das war sein Zimmer. Und auch die heilige Therese hat eigentlich, war immer nur Reisende und hat selber nicht viel auch gehabt. Also diese Armut war damals leichter zu leben als wie heute, weil einfach auch die Menschen viel, viel weniger gehabt haben. Und trotzdem gab es damals natürlich auch schon extremen Reichtum, so wie immer. Noch eben eine kurze Vorbemerkung zu der theresianischen Art, wie sie herangeht. Sie hat eine großartige Verbindung zwischen toller Menschenkenntnis, also heute könnte man sagen in Psychologie, und einem tiefen geistlichen Blick. Sie hat also quasi eine geistliche Psychologie in all ihren Schriften selbstverständlich gehabt. Das war einfach ein Anliegen, das Menschsein voll zu entwickeln und das Christsein, das Glaubensleben voll zu entwickeln. Und bei beiden, am Weg zum reifen Menschen und am Weg zum reifen Christen, gibt es Hindernisse, Blockaden, Hürden, Unwägbarkeiten, Fallstricke oder einfach halt auch Entwicklungsprozesse, die man kennen muss. Und da ist sie einfach eine wunderbare Lehrmeisterin, wie sie das einfach erklärt hat. Und ich möchte, bevor ich jetzt zur zweiten Wohnung komme, die erste Wohnung noch einmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, damit Sie quasi andocken können, wenn Sie die letzte Woche nicht gehört haben. Die erste Wohnung ist bei der Theresa eigentlich die erste Umkehr. Da ging es einfach darum, mal Gott kennenzulernen, Gott lieben zu lernen und weg vom vielleicht sonntäglichen Kirchbesuch, der aber eher Pflicht ist, wo eigentlich überhaupt keine Beziehung zu Gott entsteht, dass da eben erstmals eine tiefere Begegnung und Beziehung zu Jesus entstehen kann. Und das geht eben nur über das Gespräch mit einem Freund, über das mündliche Gebet, das dann sehr bald eben auch schon ein inneres Gebet wird. Das äußere Gebet ist in der Liturgie und ich kann in der Liturgie mitbeten, ohne dass ich eine Beziehung entwickle. Aber sobald ich in meinem Herzen bete, wird das Gebet innerlich werden, weil ich spreche leise zu Jesus, zu Gott Vater, zur Mutter Gottes, zum Heiligen Geist, bitte die Heiligen um ihre Fürsprache, er bittet den Schutz von den heiligen Engeln. Also dieses innerliche Gebet ist der Schlüssel, dass ich überhaupt auf eine psychospirituelle Entwicklung mich begebe. Solange ich diese erste Hinkehr, eigentlich ist es besser zu sagen Hinkehr statt Umkehr, weil man geht ja nicht aus der Wohnung wieder raus, sondern man geht in die Wohnung rein. Deshalb ist es gescheiter zu sprechen von einer Hinkehr. Aber Jesus spricht natürlich auch oft von der Umkehr. Aber eigentlich es geht um die Hinwendung zu Jesus. Und auf dieser ersten Hinkehr geht es die Schwelle zu überschreiten und sich auf Jesus einzulassen. In der zweiten Wohnung geht es um diesen ersten Hinkehr oder im Umkehrweg. Da geht es darum, weiterzugehen, die Entscheidung zu festigen und zu vertiefen. Und in der dritten Wohnung geht es dann um die Ganzhingabe, um die zweite Umkehr, wie man eben in der charismatischen Ahnung sagt, oder eben eigentlich besser zweite Hinkehr, dass ich eben noch mich näher an Jesus binde. Dann fängt meistens schon die Nacht an, also die Nacht der Sinne, die Johannes von Kreuz, ein kongenialer Mitbruder von der Therese von Avila im gleichen Orden, also auch Karmelit, beschrieben hat, fängt eigentlich bereits teilweise in der zweiten Wohnung an, jedenfalls aber nach der dritten und endet circa also vor der fünften Wohnung. Und dann beginnt die Nacht des Geistes. Die Nacht des Geistes ist zu unterscheiden von der Nacht der Sinne. Die Nacht der Sinne ist noch mehr oberflächlich. Die Nacht des Geistes ist noch reinigt noch mal tiefer. Aber dazu mal in einer späteren Sendung. Noch eine Vorbemerkung würde ich gerne Ihnen zumuten, die nämlich eine wichtige Vorbemerkung ist, Und zwar der Begriff von Körper, Seele und Geist. Da gibt es, wenn Sie denken, den Körper, also das Fleisch, plus die Seele und der Geist bildet zusammen den Leib. Also der Körper besteht aus Fleisch und Zellen und die Seele, kann man sich vorstellen, ist die Großhirnrinde. Da spielt sich unser Denken ab, aber auch unsere Empfindungen. Das sind die drei Seelenkräfte beheimatet, nämlich Gefühl, Emotionen, den Willen, dass ich mich für was entscheiden kann und was tun kann, und mein Verstand, meine Intelligenz, mein Erkennen, mein kognitives Wahrnehmen. Und ein weiterer Bereich, der in der Seele auch anzutreffen ist, ist die Erinnerung. Das ist aber in der Tiefe der Seele zu finden, und die Seele können Sie sich vorstellen wie einen Berg, und je mehr Sie Seelenarbeit leisten, desto weiter kommen Sie dem Berg hinauf, und weiter oben sind dann diese basalen Seelkräfte, Gefühl, Wille und Verstand und die Erinnerung auch noch vorhanden, aber nicht mehr so wichtig. Da geht es dann mehr um das Zentrum, um das Wesentliche, das nennen die Mystiker, zum Beispiel Johannes Tauler nennt das eben den Seelenfunken oder den Kern, den Seelenkern oder die Seelenspitze. Also oben am Berg ist die Seelenspitze, und diese Seelenspitze, kann man sich vorstellen, reicht in das Geistige hinein. Ja? Das Geistige ist auch der Sitz des Herzens, oder im Hebräischen ist es eben die Ruach, die Geistin, oder Pneuma im Griechischen. Und der Geist selber wäre nicht anschlussfähig an den Körper. Deshalb braucht es Verbindung, quasi die Seele, die das übersetzt. Aber wenn wir sterben, bleibt eben dieser Geist über, und der Geist kann sofort dann alles übernehmen, was wir geworden sind und wie wir uns auch psychospirituell, also von der menschlichen und von der geistlichen Reifung entwickelt haben. Und der Geist, unser Geist, unser Herz, ist diejenige Instanz in uns, die mit dem Geist Gottes kommunizieren kann. Die auch immer kommuniziert, aber was uns oft nicht ganz bewusst ist. Und wenn wir eben viel Seelenarbeit leisten, wenn es uns gelingt, die Seelenspitze tiefer in unseren Geist, also in unser Herz hinein zu verbinden, und das ist oft eine schwere Verbindung, die mühsam auch erbetet und erlitten und errungen werden muss, sind wir umso tiefer verbunden mit Gott, weil Gott nur mit dem Geist kommuniziert, nicht mit dem Körper und nicht mit der Seele. Aber es gibt dann eben Übersetzungsvarianten. Der Geist übersetzt auf die Seelenspitze übersetzt quasi auf die Seelenbasis mit Gefühl, Willen und Verstand, und Gefühl, Willen und Verstand gibt dann quasi gibt die Infos weiter an den Körper, und dann tut der Körper das, was der Wille auch zum Beispiel sagt. Also er sagt, steh auf und geh, und dann steht der Körper auf und geht. Also es ist alles wichtig, wie schaut es im Himmel aus? Noch eine letzte Nebenbemerkung, die mir auch noch wichtig erscheint. Im Himmel haben wir einen verklärten Körper, eine gereinigte Seele und einen ganz durchdrungenen Geist, einen durchgeistigten Geist. Ja. Also da ist der Geist Gottes, nimmt dann voll von unserem Geist Besitz, und wir bleiben aber trotzdem wir selber. Wir lösen uns nicht auf. Ja. Aber weil eben wir einen neuen Auferstehungsleib bekommen, auch wir bekommen einen verklärten Leib. Es gibt ja nur zwei Menschen, die einen verklärten Leib auf Erden schon gehabt haben. Das war Jesus selber und Maria. Die sind beide mit Leib und Seele, also mit dem ganzen, mit ihrem ganzen Wesen in den Himmel aufgefahren. Und möglicherweise noch Elia und Henoch im Alten Testament. Die haben auch da ist auch eine Himmelfahrt beschrieben, aber da wissen wir halt nicht anders, dass es eine Himmelfahrt gab. Und ja, wie das vonstatten geht, ist auch ein Geheimnis. Aber es ist wichtig für unsere Psyche, also für unsere Seele, unsere Psyche ist die Seele, dass wir mit Gefühl, Wille und Verstand uns hinentwickeln auf das Zukünftige, auf das Endgültige, auf das Übernatürliche, auf den Himmel. Und ein Mensch, der sich überhaupt nicht beschäftigt mit dem Übernatürlichen, dem das egal ist, der zieht quasi seine Seelenspitze zurück heraus aus dem Geistigen, ja, und hat keinen Kontakt zum Geistigen. Und das sind dann eben die ungläubigen Menschen, die die gar nicht erkennen, was für eine Größe es ist, wenn man im Heiligen Geist aufgeht, was da alles für eine unglaubliche, für ein wunderbares Leben ist mit Gott, ja. Und dann verkümmert die Seele auch immer mehr auf die Basis Seelenkräfte, Gefühl, Wille und Verstand, und das wird immer schwächer. Der Wille wird immer schwächer, ich bin immer weniger in der Lage, mich für was zu entscheiden. Der Wille versiegt am Schluss ganz, das Gefühl ist das einzige Entscheidende. Ihr Gott ist der Bauch, heißt auch in der Bibel, ich gehe nur noch meinem Gefühl. Und im Endeffekt kann auch sein, dass der Verstand dann auch immer geringer wird. Gut, so viel zur ganz kurzen Vorbemerkung. Ich möchte jetzt bitten um einige Takte Musik und dann steige ich in die zweite Wohnung ein.
Sie haben eingeschaltet zur Sendung Lebenshilfe, heute zum zweiten Teil der Sendereihe Psychospirituelle Entwicklung anhand der inneren Burg der heiligen Teresa von Avila. Zu uns spricht Dr. Reinhard Bichler heute über die zweite Wohnung.
Ja, nun aber wirklich in die zweite Wohnung. Sie sehen, man braucht oft noch ein paar Vorrunden, um wirklich einzusteigen. Aber ich glaube, es war wichtig, weil dann versteht man auch besser, worum es Teresa geht. Die denkt natürlich in diesen Kategorien und auch für uns kann das eine Hilfe sein, uns selbst besser zu verstehen. Nun geht es um diesen ersten Hinkehrweg. Wir sind in der ersten Wohnung durch. Wir haben erkannt, wie gut Gott ist und wir wollen bei ihm bleiben. Es gibt natürlich in der ersten Wohnung Hindernisse, dass wir wieder aus der Burg herausgehen, aber wir entscheiden uns, weiterzugehen, weil wir den Geschmack von Jesus erkannt haben und geschmeckt haben und spüren, bei ihm ist wirklich lebendiges Wasser. Und so gehen wir in die nächste Wohnung und dieser erste Hinkehrweg, dieser erste Weg noch weiter zu Gott, der gibt es vor allem dann die Fragen, bin ich Gott treu? Das ist eine erste Treue. Es ist noch nicht eine Treue, die aus der Trockenheit herauskommt, sondern es ist eine Treue, die die schon noch von der Begeisterung herrührt, aber es nimmt ein bisschen vielleicht die Begeisterung ab. Es wird ein bisschen alltäglicher, mein Gebetsleben. Und wie wichtig ist mir Gott wirklich? Ja? Gehe ich gerne in die Messe oder wird mir die Messe fad? Ja? Wenn mir die Messe fad wird in der zweiten Wohnung, dann habe ich die Beziehung nicht vertieft. Dann bin ich irgendwie stecken geblieben in der ersten Wohnung, in der ersten Verliebtheit, aber komme nicht tiefer hinein in die nächste in nächste Beziehungsebene, dass ich auch eben mehr Dinge mit Jesus bespreche, als wie nur das Anfanghafte oder nur, dass nur das Freudige ist. Ich bringe ihm auch meine Sorgen, ich bringe ihm auch andere Gedanken. Ich mache ihn immer mehr zu meinem Freund. Aber ich bin auch bereit, mich einiges zu trauen. Ich wäre in der ersten Wohnung noch wenig vor anderen von Gott reden, sondern das wird eher noch mein eigenes sein, weil ich bin selber noch da auf ein bisschen wackeligen Beinen und muss selber noch kämpfen, dass ich bei Gott dranbleibe. Jetzt in der zweiten Wohnung geht schon darum, im engeren Kreis, also nicht etwa als großer Völkerapostel, aber doch im engeren Kreis zu Jesus zu stehen und mich zu ihm zu bekennen vor anderen. Oder dann auch, wie intensiv lese ich dann die Bibel, wie sehr bin ich treu und bete. Und es ist sehr schön zu sehen, dass gerade in der zweiten Wohnung dann Menschen anfangen, sehr, sehr treu den Rosenkranz zu beten. Ja? Oder andere beginnen die Brigittengebete, ja? Die 15 Vater Unser und gegrüßtest du Maria über das Leiden Jesu. Oder dann eben auch die 7 Vater Unser auch über die Leidensbetrachtung Jesu. In einer Treue ein ganzes Jahr lang oder eben sogar 12 Jahre lang, was natürlich eine große, große Gnade ist, wenn man das so lang durchhält, weil man kommt automatisch dann durch alle Wohnungen hindurch. Gott führt einem über das Vaterunser und über das Gegrüßete Maria oder über den Rosenkranz durch alle Gebetsformen und durch alle Gebetsweisen durch. Werde ich dann nachher noch mehr dazu sagen. Jedenfalls diese erste Treue, die geschieht in der zweiten Wohnung. Die meisten von Ihnen werden die zweite Wohnung schon hinter sich haben und sind schon in höheren Wohnungen, aber es tut gut, das nochmal zu wiederholen und wahrzunehmen, dass ich die Wohnung schon hinter mir gelassen habe und dass es eine wichtige Zeit für mich war. Manche werden auch Rückschläge in der zweiten Wohnung erleiden. Man bringt noch nicht die Entschlossenheit auf, um von Gelegenheiten abzulassen, die verlockend sind. Man ist noch nicht zielgerichtet genug. Man ist ja auch noch nicht hundertprozentig entschieden. Ja? Man hat Gott gern, aber total entschieden ist man noch nicht. Und will man auch gar nicht sein. Ist auch noch gar nicht dran. Auch von der menschlichen Reifung her, da ist auch eine Überforderung, jetzt schon sich quasi für immer zu binden. Denken Sie an die Ehe. Die erste Wohnung ist so, wie wenn man sich verliebt. In der zweiten Wohnung lebt man immer eine Freundschaft. Und erst in der dritten Wohnung heiratet man dann. Oder verlobt sich eigentlich und heiratet dann am Ende der dritten Wohnung. Also in der zweiten Wohnung wäre es verfrüht, jetzt schon zu heiraten. Das ist noch gar nicht dran. Aber man ist glücklich, dass man befreundet ist und dass man zusammen ist. Und die Verliebtheit ist immer noch ganz, ganz wichtig und man ist glücklich. Aber es gibt dann schon erste Schwierigkeiten, wo man nicht alles schon gut meistert, weil man einfach auch noch zu unerfahren ist. Die Theresa sagt eben in ihrem Buch Die innere Burg, schätzt diese erste Gnade, die ihr in der zweiten Wohnung bekommt, nicht gering und seid nicht untröstlich, auch wenn ihr dem Herrn nicht sofort antworten könnt. Seine Majestät versteht sehr wohl, also damit ist Jesus gemeint, oder Gott, sehr wohl, sehr viele Tage, sogar viele Jahre zu warten, besonders wenn er den Ausdauer und den Wunsch nach Guten bemerkt. Viele gute Christen, die jeden Sonntag in die Messe gehen, aber nicht tiefer weitergehen, sind jahrelang in der zweiten Wohnung. Sie bemühen sich, sie haben Gott ein bisschen gern, aber es reicht nicht für die Lebensübergabe, für die ganze Hingabe, für die zweite Umkehr oder Hinkehr. Und deshalb werden viele Menschen, man kann das dann auch eigentlich auch ganz gut im Gespräch erkennen, ob jemand weitergegangen ist oder ob er in der zweiten Wohnung stehen geblieben ist. Und Jesus freut sich auch, wenn jemand in der zweiten Wohnung ist. Hauptsache, er ist in der inneren Burg angekommen. Ja? Aber seine Sehnsucht ist, uns alle in die siebte Wohnung zu führen. Und so ermuntert uns die heilige Theresia, dass wir uns bemühen sollen, von unnötigen Dingen und Geschäften abzulassen. Und dass wir auch uns bemühen, von den Versuchungen, die halt noch da sind, dass wir da so gut wie möglich uns davor schützen. Und sie sagt, es ist immer in der zweiten Wohnung noch so viel giftiges Zeug und so viele Schlangen und Nattern, die immer noch uns beißen können, dass es unmöglich ist zu vermeiden, dass man hin und wieder gebissen wird. Also in der ersten Wohnung wirst du dauernd gebissen, da bist du dauernd noch den Versuchungen voll ausgesetzt und das ist wirklich noch ein bei aller Freude an Jesus auch wie soll ich sagen, noch ein sehr anfanghaftes und unreifes Leben mit Gott. Aber in der zweiten Wohnung ist es trotzdem noch so, dass man hin und wieder gebissen wird. Also Sie sehen schon, in der dritten Wohnung wird man dann deutlich weniger gebissen oder anders gebissen. Es gibt nur ganz wenige Wohnungen, wo man weniger Versuchungen hat. Ja? Das ist logischerweise in der siebten, aber das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Und in der dritten hat man auch weniger Versuchungen. Aber dazu in einer der nächsten Sendungen. Also in dieser Wohnung, in der zweiten, geht es darum, dass wir zwar akzeptieren, dass wir noch immer wieder Versuchungen ausgesetzt sind, aber dass wir mutig voranschreiten und nicht stehen bleiben. Das ist nämlich die Hauptgefahr in der zweiten Wohnung, wie ich schon gesagt habe, dass viele Menschen sich da eigentlich einrichten, sich denken, ich bin eh schon ein super guter Christ und bin zufrieden und gehe nie in die ganze Hingabe hinein. Das Ziel vom Bösen ist natürlich, dass wir nicht weitergehen, sondern dass wir wieder in die erste Wohnung zurückgehen und dann aus der Burg überhaupt rausgehen. Also das ist oft aufgrund von der Naivität. Man kann das auch wieder vergleichen, dass ein Paar, das sich kennengelernt hat und eben verliebt ist und zusammen ist, ist wunderbar. Und in der zweiten Wohnung machen sie einfach einige entscheidende Fehler. Ja? Sie verletzen die Liebe oder sie sind schon viel zu früh sexuell unterwegs und zerstören dadurch auch eine Menge, können nicht warten und sind eigentlich noch unreif. Also sie pflücken die noch unreife Frucht viel zu früh ab und merken dann, okay, das hält nicht, die Beziehung hält nicht, sie verletzen sich gegenseitig und trennen sich dann, weil sie merken, wir passen nicht zusammen. Und Jesus ist für jeden da und Jesus passt auch mit jedem zusammen, mit jedem Menschen. Er hat ja jeden geschaffen. Aber der Mensch sagt dann öfters, na, das ist mir zu mühsam, ich will nicht so viel beten, ich will nicht in die Messe gehen, mir ist Gott nicht so wichtig, ich bin schon gläubig, ich gehe schon immer wieder in die Messe, aber eigentlich will ich nicht mehr. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel an Gott glaube. Und ja, Gott erweist uns gerade in der zweiten Wohnung große Gnaden, weil er eben sieht, dass wir da noch so vieles nicht erkennen und dass wir auch noch viele Fehler machen, weil wir halt auch noch vieles ausprobieren wollen. Ja? Und ich lade auch dazu ein, mutig zu sein und Verschiedenes auszuprobieren, aber immer im Blick auf Gott, nicht ohne Gott. Ja? Also wir sind schon ganz in seiner Gnade, wir sind schon in der inneren Burg drinnen, aber die Gefahr ist sehr wohl, dass wir einiges übersehen. Und das gehört dazu. Da ist jetzt da nichts Schlimmes, aber wir müssen es wissen. Die Freude ist wichtig in der ersten Wohnung, ganz entscheidend. Ja, ohne Freude haben wir gar keine Lust weiterzugehen. Aber in der zweiten Wohnung ist die Freude auch noch wichtig, nur wird sie weniger wichtig und das Leid beginnt bereits sanft, ganz sanft. Das Leid, sagt die heilige Therese, ist in der zweiten Wohnung die anfanghafte Gnade. Und da sehen wir schon, warum das eben eine psychospirituelle Entwicklung ist, weil jeder Mensch muss durchs Leiden hindurch und das Leiden erspart sich keiner. In der einen oder anderen Weise mehr oder weniger, aber im Endeffekt ganz ersparen wir es uns nicht. Und jetzt geht es darum, wie gehe ich mit dem persönlichen Leid, mit persönlichen Misserfolgen, mit mangelndem Selbstwert, mit inneren Schwierigkeiten, mit Enttäuschungen, mit Verletzungen, mit Beleidigungen etc. um. und hier ist in der zweiten Wohnung der Staat, dass ich so umgehen kann, dass ich das immer wieder mit Gott besprechen kann und dadurch bereits hineinreife. Also wer mehr zu leiden vermag, möge beherzter für ihn leiden und der Mensch wird umso freier werden, sagt die Teresa. Also wir sind noch immer inmitten von tausend Hindernissen und Unvollkommenheiten und man wird nie aus den Verstimmungen und Versuchungen herauskommen, wenn man nicht auch durchs Leid hindurchgeht. Weil, sagt sie auch, das ist auch ein bisschen ein Test von Gott, wie ernst es uns ist, ja? Wie wichtig wir die Sachen wirklich nehmen oder wie oberflächlich wir rangegangen sind. Also es ist keine Autobahn, es wird die Straße schon ein bisschen enger und es braucht bereits eine kleinere Entscheidung weiterzugehen. Die größere Entscheidung braucht es dann in der dritten Wohnung. Aber alles zieht durch die Gnade. Jetzt würde ich wieder mal ein paar Takte Musik bitten. Freue mich, wenn Sie anrufen und wenn Sie nicht anrufen oder auch wenn Sie anrufen, möchte ich dann auf jeden Fall noch was zu den Gebetsweise in der zweiten Wohnung sagen.
Ja, und dazu gebe ich Ihnen die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio durch. Sie lautet 01 710 6016. 01 710 6016 und außerhalb Österreichs 0043 1 710 6016. Alle Leitungen hier ins Wiener Sendestudio sind frei. Gerne können Sie anrufen. Heute das Thema die zweite Wohnung der inneren Burg der Teresa von Avila. Vielleicht haben Sie auch das Buch gelesen. Gerne können Sie mit Dr. Reinhard Bichler ins Gespräch kommen. Er ist Theologe und Psychotherapeut. Vielleicht haben Sie auch zum Gehörten eine Frage. 01 710 6016 ist die Telefonnummer hier ins Wiener Sendestudio. 01 710 6016. Also hören wir also nun von den Gebetsweisen in der zweiten Wohnung, und dazu übergebe ich jetzt unserem Referenten wieder das Wort.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie können jederzeit anrufen, wie Gabi schon gesagt hat, und ich freue mich auf Ihren Beitrag. Dennoch möchte ich Ihnen auch da die Zeit auch noch nützen, um Sie noch tiefer hineinzuführen in die zweite Wohnung. In der ersten Wohnung ist das mündliche Gebet vorherrschend, und es ist das anfanghafte Beten, wo man noch sehr auch an den Worten hängt. Und in der zweiten Wohnung hat man bereits zum Beispiel den Rosenkranz schon so weit intus und schon so oft gebetet, dass es einem schon vertrauter wird. Und dann, wenn man quasi den Ablauf schon kennt und sich nicht mehr konzentrieren muss, dass man alles richtig sagt, dass man die 10 Kugeln richtig weiterschiebt, dann kann man sich bereits auf die Geheimnisse konzentrieren. Und deshalb beginnt in der zweiten Wohnung ein erstes betrachtendes Gebet. Und da eignet sich natürlich der Rosenkranz wunderbar, aber es eignet sich jedes Gebet. Es eignet sich auch ein Stoßgebet, weil ich kann ein Stoßgebet schnell und schreiend sagen, ohne viel darüber nachzudenken, weil ich da jetzt Hilfe brauche. Aber ich kann auch tief mich hinein versenken, wenn ich mehr Zeit habe. Und deshalb braucht es eben auch in der zweiten Wohnung am ersten Hinkehrweg mehr Zeit fürs Gebet. Viele Menschen spüren, dass sie in der zweiten Wohnung sind und beginnen dann mit einer stillen Zeit, jeden Tag Viertelstunde, halbe Stunde, manche auch mehr. Aber es ist schon mal sehr gut, in dieser ersten Zeit eine halbe Stunde stille Zeit zu halten, dann vielleicht den Rosenkranz, auch ein Gesattel zu beten oder auch mehr. Und man wird wie von selbst, weil Gott lässt einem da einfach reifen, hineingeführt in die Betrachtung. Also man wird die Geheimnisse des Rosenkranzes betrachten, ja, den du, Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Und wird da verweilen und wird da innerlich angerührt werden. Und das mündliche Gebet in der ersten Wohnung regt relativ wenig dazu an, dass ich tiefer hineinkomme. Weil es ist oft zu allgemein, es passt nicht auf meine konkrete Situation, es passt vielleicht nicht zu meiner Art, wie ich bin, sondern ich bete halt mit, weil alle beten und bin schon durch die Gemeinschaft eingeschlossen, aber ich bin nicht innerlich tief angerührt. Bei der Betrachtung bin ich auch noch nicht tief innerlich ergriffen. Das ist dann in den höheren Wohnungen und wird immer höher und immer tiefer ergreifend, aber das ist so eine Art Übergang, schon sich noch mehr einzulassen. Und dazu brauche ich die Betrachtung. Es geht in diesem betrachtenden Gebet, ich nehme einen Schrifttext her, also ich nehme die Heilige Schrift her und lese einen Ausschnitt aus dem Evangelium und bleib dann stehen und denk dann darüber nach. Oder ich nehme einen Beichtspiegel her, eine Gewissenserforschung, und denk darüber nach, wie passt das auf mein Leben. Oder ich nehme ein geistliches Buch her, zum Beispiel eben ein Buch von der Teresa von Avila oder auch tausende andere Bücher, die es einfach gibt, und lese dann nicht das Ganze von vorn bis hinten durch, sondern nehme ein Stück her und bleib dann stehen und denke darüber nach. Was heißt das für mich? Wie passt das zu mir? Kann ich da was bei mir auch umsetzen? Was es führt dann, wie Sie merken schon, mehr und mehr zu einem Willensentschluss. Das heißt, die Seelenkraft Wille wird durch das betrachtende Gebet verstärkt angeregt. Und deshalb brauchen wir eben dieses Modell Körper, Seele und Geist. Je höher die Wohnung wird, desto mehr wird der Wille von Gott gewandelt und hineingezogen in den Geist, durch den Heiligen Geist. Weil eben der Heilige Geist mit dem Geist, mit unserem Geist kommuniziert. Und unser Wille, das ist das Ziel, wird immer weniger das, was wir wollen, und immer mehr das, was Gott durch uns will. Wir werden dann keine willenlosen Marionetten, sondern wir verwandeln uns immer mehr hinein in das, so wie Gott uns gedacht hat, geschaffen hat in der in der Idealform, möchte ich jetzt sagen. Ja, also ich möchte jetzt in keinen Platonismus verfallen, ja, das, also nicht perfekt oder absolut, das wird nie sein, sondern wir sind immer auch noch die, die wir sind, und wir sind immer noch auf der Erde, und daher Gott sei Dank nie perfekt. Aber er verwandelt uns hinein in sein Bild. Er nimmt uns immer mehr hinein in sein Reich und macht uns dadurch auch immer zu mehr Werkzeugen und zu immer mehr zu seinem Ebenbild. Wir werden immer mehr zu ihm. Wir werden nicht Gott, das ist ganz wichtig, aber wir werden immer mehr seine Söhne und Töchter. Und dadurch auch immer mehr ihm ähnlich. Er bleibt Gott und wir bleiben Geschöpfe, aber wir, es ist so wie, wenn Sie also alte Ehepaare kennen, die sich ähnlich schauen, weil sie ein Leben lang miteinander in einer tiefen Harmonie, vielleicht auch mit Streit und vielleicht auch aneinander abgearbeitet und sich gegenseitig abgeschabt haben, ja, und gegenseitig zurechtgeschliffen haben, aber die schauen am Schluss ihres Lebens schon, einige alte Ehepaare, die ein gutes Eheleben geführt haben, die auch miteinander glücklich sind und die sich immer noch im hohen Alter lieben, schauen ähnlich aus. Das ist ganz interessant. Also die Liebe macht ähnlich. Und da sind wir jetzt in der zweiten Wohnung noch weit weg. Ja? Das sind dann wirklich dann die höheren Wohnungen. Ab der Wohnung 4, vor allem 5 und 6, in der 7. sind wir schon umgestaltet. Ja? Und das Ziel ist wirklich, umgestaltet zu sein. Also unser Ziel ist, wirklich beten Sie darum, auch heute auf die Fürsprache der heiligen Teresa, dass viele, viele Menschen heute in die 7. Wohnung kommen. Das ist kein utopisches Ziel, sondern das ist ein realistisches Ziel. Warum ist es ein realistisches Ziel? Weil Jesus sich sehnt danach, dass wir ihm ähnlich werden und dass er uns ähnlich werden kann, unter Anführungszeichen. Das werde ich dann in den höheren Wohnungen erklären. Gott möchte sich uns ähnlich machen, weil wir uns ihm ähnlich gemacht haben. Aber wir sind immer die Ersten, die sich ihm hingeben, und dann gibt er sich uns hin. Aber das ist auch gar nicht anders möglich. Gut, aber zurück zur Betrachtung. Diese Betrachtung ermöglicht dann schon eine persönliche Stellungnahme und einen Willensentschluss. Und diese zwei Dinge, persönliche Stellungnahme und Willensentschluss, ist entscheidend für unsere psychische Reifung. Das rein mündliche Gebet wird kaum oder nur unvollkommen dazu führen, dass ich mein Leben ändere. Ja? Aber je tiefer ich mich treffen lasse, ja, und da ist die Betrachtung quasi wie ein Sprungbrett, umso tiefer werde ich mich hineinführen lassen zum Willen Gottes. Desto besser werde ich auch den Willen Gottes erkennen. Weil für viele Menschen ist ja oft die Frage, Jesus, was willst du von mir? Das sind schon die Fragen in der 3. Wohnung. Und dann noch tiefer in der 4. und ab der 4. ist diese Frage dann nicht mehr. Weil dann weiß ich schon. Ich weiß es nicht, weil ich so super bin, sondern ich weiß es, weil ich ganz anders Gott von Herz zu Herz begegnen kann.
Hier darf ich unterbrechen. Es ist eine Hörerin in der Leitung, die Frau Hedwig aus Lang-Enzersdorf. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Hedwig.
Ja, grüß Gott. Ich habe momentan ein für mich spannendes Buch. Und zwar heißt das Goldene Buch. Von ja. Ludwig
Grinot, Maria Grinot de
Montfort, ja? Genau. Ja, und ich habe das so verstanden, also wenn man sich Maria zuwendet und sie bittet um die Gnade von Christus und von Gott und vom Heiligen Geist, dann erspart man sich viele Schmerzen, als wenn man sich direkt gleich an Christus und an Gott wendet und an den Heiligen Geist. Was halten Sie davon?
Ja, also das Goldene Buch ist wirklich ein ausgezeichnetes Buch. Es ist aber eher für die 3. und 4. Wohnung gedacht. Und was der heilige Ludwig da beschreibt, ist ganz, ganz richtig. Nicht umsonst ist er heilig. Er war ganz sicher in der 7. Wohnung. Und er hat so eine tiefe Beziehung zu Maria gehabt. Und durch ihn habe ich auch erfahren, durch den heiligen Ludwig, dass überall dort, wo Maria ist, ist auch Jesus. Und dort, wo Jesus ist, Maria. Warum?
Ja, weil Maria. Ja, das stimmt. Aber es war bei mir so, also ich habe in meinem Leben sehr viel mitgemacht. Mhm. Und wie ich dann das gelesen habe, habe ich mir gedacht, dass ich habe mich damals immer direkt zu Gott, also ich habe Jesus übergangen, die Maria übergangen. Für mich war immer nur Gott der, der mir helfen kann. Und jetzt lese ich das und denke mir, wer weiß, was ich mir alles ersparen hätte können, wenn ich gleich an Maria geglaubt hätte.
Also jeder hat seinen ganz individuellen Weg und offenbar war es im Ratschluss Gottes, dass sie erst später Maria kennenlernen. Ja? Aber viele Menschen haben zum Beispiel jetzt durch Medjugorje tiefer zu Gott gefunden. Ja? Also Maria ist die Wegbereiterin zu Gott. Und so wie Jesus der Wegbereiter ist zu Gott Vater. Weil Jesus sagt ja, keiner kommt zum Vater außer durch mich. Ich kann ja nicht, gar nicht direkt Gott Vater verstehen in seiner unendlichen
Allmacht. Also es war der Wille von Gott, dass ich diesen Weg gehe.
Ja, ich glaube, nur so haben sie
so
auch zu ihrem Weg kommen können, zu ihrer Reifung.
Entschuldigung.
Nur so konnten sie wahrscheinlich zu ihrer Reifung kommen, weil sonst hätten sie früher schon Maria kennengelernt.
Ja, bei mir liegt wahrscheinlich die Grundwurzel darin, dass für mich von klein an der Vater, der war für mich der König für mich. Und die Mutter, die hat mir nichts bedeutet.
Eben, damit haben sie dann auch den irdischen Vater dann auf Gottvater umgelegt und das war auch ein guter Weg. Und dadurch sind sie auch gut weitergekommen. Ja? Und das Schöne ist, jetzt gibt es offenbar einen Heilungsprozess auch ihrer irdischen Mutter gegenüber und da ist die Heilige Maria, Mutter Gottes, eine wunderbare Helferin.
Also wie Sie das gleich wissen, dass das mit dem Heilungsprozess gegenüber meiner Mutter zusammenhängt.
Es ist jetzt gar nicht so schwierig drauf zu kommen, weil es ist irgendwie logisch, ja, dass dieser psychospirituelle Prozess immer auch einen Sinn haben muss, ja, sonst wäre es ja willkürlich von Gott. Aber Gott zieht ja viel weiter als wir und der weiß ja wunderbar, wie er uns optimal führen kann und optimal uns die Fülle schenken kann.
Aber da muss ich Ihnen noch ein Geheimnis sagen.
Auf dem Radio hören alle das Geheimnis und beten für Sie, ja? Genau. Bitte, ja?
nein, wissen Sie, es ist nicht zum Lachen. Aber ich habe zwei Selbstmordversuche hinter mir.
Ja.
Und das beide könnte, überlebt, das habe ich geglaubt, muss ich Ihnen jetzt sagen.
Gott sei Dank, beide überlebt.
Ja.
Also ich darf Ihnen da kein Geheimnis sagen. Wenn ich sage, wenn ein Mensch in der Depression ist und zu wenig Serotonin hat, also einen wichtigen Botenstoff im Gehirn, hat jeder Mensch Selbstmordgedanken. Und wenn das Serotonin so weiter sinkt und man dagegen nichts tut, was natürlich gefährlich und fahrlässig auch ist, dann machen sehr, sehr viele Menschen einen Selbstmordversuch. Weil sie denken, das ist die einzige Chance, dass ich endlich rauskommen aus dieser furchtbar verzwickten und
wissen Sie, da muss ich noch eines dazu sagen, auch wenn ich ein bisschen lästig bin, aber wie ich den Versuch gemacht habe, habe ich mich ins Bett gelegt und habe gesagt, lieber Gott, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und ich glaube, durch diese Zuversicht, dass er mich wahrscheinlich deswegen gerettet hat.
Genau, also Sie müssen immer schauen, dass sie nicht zu stark in eine Depression kommen. Es kann auch sein, dass sie in einer Nacht waren und die Nacht, vielleicht das nächste Mal und das übernächste Mal erklären, ist nicht gleich eine Depression, aber es kann in einer Nacht des Geistes oder der Sinne auch eine Depression auftreten. Und da kann man dann auch in Versuchungen erliegen. Und eine der Versuchungen ist es, vermeintlich zu glauben, es ist eine Lösung, dem Leben ein Ende zu setzen.
Ja, also ich war so erleichtert. Ich habe mir die Tabletten genommen, ins Bett gelegt und war so erleichtert. Und habe mir nur gedacht, der liebe Gott, der macht jetzt mir eine Freude und nimmt mich zu sich.
Aber da sieht man, wie man dann schon halt durcheinander sein kann und wie man eigentlich dann auch, vom Bösen auf ihre Wege geführt wird. Ja?
Ja, und in beiden Fällen mit dem Selbstmord war es so, dass ich in kurzer Zeit ziemlich viel Gewicht abgenommen habe. Und wie Sie das gesagt haben mit dem Serotonin, das wird eh zusammenhängen.
Serotonin und Darm hängt auch eng zusammen. Ja. Aber das ist in anderen Sendungen habe ich das schon sehr ausführlich auch behandelt. Das kann man auch runterladen, sich von der Radiothek auf Radio Maria. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Segen und freue mich, wenn Sie die nächsten Wohnungen auch noch mitverfolgen.
Es war so gut, mit Ihnen zu sprechen. Weiterhin alles Gute.
Danke auch Ihnen. Alles Gute. Und bleiben Sie dran.
Dankeschön.
Wiederhören.
Ja, ich darf jetzt das Wort wieder Ihnen überlassen, Herr Dr. Ja. Bichler.
Ja, wir, ich denke, es war wichtig, dass die Hörerin angerufen hat, auch zu verdeutlichen, unter was für Schwierigkeiten man dann auch stehen kann. Und deshalb braucht es auch in der inneren Burg immer einen geistlichen Begleiter. Die heilige Teresa von Avila hat 30 Beichtväter und geistliche Begleiter, wie sie selbstwörtlich sagt, verschlissen. Also sie hat einen nach dem anderen verbraucht, weil sich dann oft keiner mehr ausgekannt hat bei ihr. Und das ist auch oft nicht so einfach. Ja? Da in diesen Wohnungen, die ein Mensch ganz persönlich geht und jeder hat seine eigenen Räume, jeder hat seine eigenen Wege in dieser Burg, dass man da gut durchkommt. Und Gott sei Dank gibt es Gesetzmäßigkeiten, Gott sei Dank gibt es Erfahrungen, aber es kann auch sein, vor allem in den höheren Wohnungen, vor allem auch in den Nächten, dass man trotzdem dann alleine weitergehen muss und dass einem der geistliche Begleiter nicht hilft. Sagt uns Teresa selber, in den Nächten kann es sein, dass der geistliche Begleiter nicht hilft, aber in den Nicht-Nächten, also in den einzelnen Wohnungen, hilft der geistliche Begleiter sehr wohl. Der kann einem sehr gut weiterhelfen. Und deshalb rate ich unbedingt, sich einen Priester zu suchen, bei dem man nicht nur beichtet und dann ihn nicht mehr sieht, sondern dem man auch seine persönliche Entwicklung, auch geistliche Entwicklung schildert. Das haben eigentlich alle Heiligen gemacht. Die haben alle sich auch prüfen lassen von einem geistlichen Begleiter, ob sie auf dem richtigen Weg sind.
Ich habe jetzt noch zwei Hörerinnen in der Leitung.
Bitte.
Zunächst die Frau Maria aus Wien. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage. Warum wird diese Darstellung mit den Räumen, so wie sie jetzt geschildert wurden, warum wird das nicht im Religionsunterricht oder in der Erwachsenenbildung oder sonst irgendwo gelehrt, beziehungsweise darüber viel mehr gesprochen?
Also wenn man das Buch Die innere Burg liest, es ist recht schwierig zu lesen.
Ja.
Und das haben halt, also es braucht viel Übersetzungsarbeit. Sie werden, also alle, die es gelesen haben und so und man wird merken, so wie ich es auch bringe, ist natürlich das da stark paraphrasiert und ein Stück weiterentwickelt. Ja,
also, ja. Ja.
Und es müsste halt jemand sich die Arbeit machen und diesen geistlichen Prozess auch in der Schule einmal anzubieten. Das Problem ist nur, dass ja viele Schüler gar keine Beziehung noch zu Gott haben. Das heißt, die sind noch gar nicht in die Burg reingegangen und dann können die überhaupt nichts damit anfangen. Ja.
Aber es könnten wenigstens die zum Beispiel in Pfarren oder in
da wär's gut.
Mitwirken, wenn man dort etwas hören würde davon.
Ja, stimmt.
Und da fällt mir etwas Zweites ein, zu dem, wie es geschildert wurde, nämlich die Bezeichnung, also Körper, Seele, Geist. Wir bezeichnen ja Geist häufig als Intellekt.
Na, muss ich widersprechen? Liebe Maria, und zwar, es geht um diese Seelenkräfte, die sind Gefühl, Wille und Verstand. Und Verstand ist der Intellekt. Ja? Der Geist, der Ruach oder das Pneuma hat nichts mit Intellekt mehr zu tun.
Ja, genau. Nein, ich sage das nur deswegen, weil ja im üblichen Sprachgebrauch das häufig verwechselt wird.
Stimmt.
Ja, das heißt, und das kommt dann also ganz durcheinander, wenn man sich das eine anhört und dann das tägliche Gespräch oder was man halt so jeden Tag
macht. Völlig richtig. Es wird ja auch Seele und Geist dauernd verwechselt.
Eben.
Leider. Und man spricht ja auch von Auferstehung mit Leib und Seele. Das ist ja auch nicht richtig. Ja. Sondern es ist der verkehrte Auferstehungsleib und eben der Ruach, das Pneuma, das steht auf. Aber nicht die Großhirnrinde, die verwest genauso, ja?
Genau, ja.
Ja, es war. Aber
das heißt, das müsste man auch schon in der Schule oder mindestens in...
Ja, wird schon in der Philosophie, also das Platonische und Aristotelische
natürlich
wird schon vermittelt. Schon, ja.
Aber das ist die Universität oder die Ausbildung dann, nicht? Theologische Ausbildung oder sowas. Aber für den Normalbürger wäre das eigentlich auch wichtig, sich etwas klarere Vorstellungen davon zu machen.
Stimmt. Danke für die super Anregung.
Also jedenfalls, danke vielmals. Danke für den Vortrag.
Alles Gute.
Alles Gute ebenso. Danke.
Ja, und jetzt habe ich eine weitere Frau Maria in der Leitung. Bitte schön, ja?
Bitte, ich habe eine Bitte. Und zwar, ich möchte keine Sendung versäumen, weil ich es brauche. Aber was soll ich machen? Ich habe noch einen Haushalt und mich auch versorgen.
Sie können es auf CD bestellen. Haben Sie einen CD-Player?
Nein, habe ich nicht.
Also vielleicht können Sie sich einen wünschen zu Weihnachten einen CD-Player. Und dann können Sie alle 7 Sendungen hören auf CD.
Dankeschön.
Ja, alles Gute, Wiederhören.
Danke vielmals, Wiederhören.
Ja, Herr Dr. Bichler, jetzt sind wir auch schon am Ende der Sendezeit angelangt. Ja,
wunderbar. Ich würde noch gerne ein Gebet, das die heilige Teresa für die zweite Wohnung gebetet hat, und was man auch in der inneren Burg findet, ganz kurz noch beten als Abschluss. Herr, hier in der zweiten Wohnung braucht es deine Hilfe, denn ohne dich können wir nichts tun. Lass es bei deiner Barmherzigkeit nicht zu, dass diese Seelen sich selbst überlisten und das Begonnene aufgeben. Gib diesen Seelen Licht, damit sie sehen, wie ihr ganzes Wohl darin liegt, dass sie sich von schlechter Gesellschaft fernhalten mögen, denn mit Menschen umzugehen, die sich damit abgeben, ist etwas ganz Großes, sich nicht nur denen anzuschließen, die sich in denselben Gemächern verweilen, wo sie selbst sind, sondern auch zu denen, wo sie erkennt, dass sie schon weiter innen, in die inneren Gemächer gelangt sind. Denn das wird ihr eine große Hilfe sein, dieser Seele in der zweiten Wohnung, und mit diesen Seelen, die in höheren Wohnungen bereits sind, einen regen Austausch zu haben, damit sie sie mitreißen. Und dann überspringe ich jetzt was, und der Schlusssatz ist dann eben, vielmehr sollen die Seelen den Entschluss fassen, dass sie mit allen bösen Geistern im Kampf stehen, und das Leid ist entscheidend, überspringe ich auch was, denn es gibt keine besseren Waffen als die des Kreuzes. Damit möchte ich jetzt enden mit der zweiten Wohnung. Das Leid ist das, was die Seele eigentlich durchführt, durch die zweite Wohnung hin zur dritten Wohnung, wo es dann erstmals, soweit der Mensch selber in der Lage ist, ums Ganze geht. Da trifft in der dritten Wohnung der Mensch die Entscheidung, sich ganz auf Gott zu stützen und alles von ihm zu erwarten. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen wieder um dieselbe Zeit hören. Und nein, nächste Woche schon, glaube ich.
Ich glaube, es ist schon nächste Woche, am 22. Oktober ebenfalls.
Nächste Woche.
Auf 32. Dankeschön für die heutige Sendung. Ja, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, können wie gewohnt diese Sendung nachhören. Wie wir zuvor schon gehört haben, Sie können eine CD bestellen bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72, oder schreiben Sie eine E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. In Kürze finden Sie die Sendung auch auf unserer Radiothek unter www.radiomaria.at zum Nachhören und Downloaden.